Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine neue Folge von Media Stories, dem Google Podcast mit Medienschaffenden. Alle zwei Wochen treffen Isabel Sonnenfeld, Holm Münstermann und ich spannende und inspirierende Persönlichkeiten aus unserer Branche. Um den heutigen Gast kommen wir in der deutschen Medienwelt quasi nicht rum. Er leitet das Deutschlandgeschäft von Amazon Prime Video, Dr. Christoph Schneider. Damit verantwortet er die Strategien der Bereiche S-Wort, T-Wort, Prime Video Channels und Freevee. Zuvor hat er schon einiges in der europäischen Medienbranche gesehen, aber das fragen wir ihn am besten direkt selbst. Hier ist Christoph Schneider, Country Director von Prime Video in Deutschland und Österreich sowie Geschäftsführer der Amazon Digital Germany GmbH. Herzlich willkommen, Christoph, wieder im Wirtshausherrschaftszeiten in München. Es freut mich wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit dir über deine Karriere, aber auch um deinen Blick auf den Markt zu sprechen. Es ist Sommerpause. Ist gerade viel los bei dir oder hat es sich auch ein bisschen eingepegelt jetzt mit ein paar Urlaubszeiten?
Ach, bei uns ist eigentlich immer viel los, weil wir immer irgendwas machen oder produzieren oder lancieren. Das ist übers Jahr eigentlich ganz gut ausgeglichen. Natürlich gibt es mal Hochzeit, mal weniger. Ist jetzt nicht so wie im Retail-Bereich, wo die Prime Day haben und Weihnachten und Black Week. Das gibt es bei uns jetzt nicht in dem Sinn. Aber bei uns ist eigentlich immer viel los. Aber jetzt im August sind natürlich auch viele im Urlaub und viele Kollegen auch in Amerika, Senior Management. Dann ist es ein bisschen ruhiger jetzt die nächsten Wochen.
Deine Kanäle, deine Medien.
Hast du eigentlich andere Subscriptions als Amazon Prime Video?
Ja, natürlich. Also ich habe alle und gucke auch alle. Das wäre ja auch langweilig, wenn man nur sein eigenes Produkt gucken würde. Insofern ist immer sehr, sehr wichtig, dass man einen Blick hat, was die befreundeten Competitors auf ihren Services haben. Auch so ein bisschen so ein Benchmark, sich selber zu verorten. Wir sagen bei Amazon ja immer, wir gucken nicht auf die Competitor, sondern nur auf unseren Kunden. Ich glaube, das ist unserem Bereich bedingt richtig. Natürlich schauen wir auf unsere Kunden, aber natürlich muss man sich auch selber messen und muss sagen, okay, das, was wir machen, ist das gut, Inspiration. Und insofern ist es einfach auch auf privaten Gründen. Natürlich willst du wissen, was ist gut und was guckst du. Und insofern gucke ich alles. Ich gucke auch noch lineares Fernsehen hier und da, zumindest starte ich mit dem linearen Fernsehen, wie ich meinen Fernsehabend aus Neugierde, um mich überraschen zu lassen, gibt es irgendwas. Und
also Informationen, da bist du noch linear, also ja. Bei den einschlägigen, weiß ich nicht, Tagesschau oder bist du sozusagen auch linear unterwegs. Und ansonsten Fast Channels, auch ein Thema schon
Fast
bei dir.
Fast Channels noch nicht ganz. Ich habe so viele Sachen zu gucken, dass ich schon meistens relativ bewusst reingehe. Es sei, ich gucke mit Familie und Kindern, dann ist immer die große Frage, was schauen wir heute Abend? Aber wenn ich privat schaue, dann gehe ich schon sehr bewusst rein und gehe gezielt auf Inhalte von den verschiedenen Services.
Und Nachrichten-Apps?
Im Radio von Alexa. Ja, natürlich, okay. Bin ich noch ein Radio-Fan. Also okay. Morgens mit Alexa höre ich mir die verschiedenen Sachen an. Dann vielleicht nochmal einen Podcast im Auto oder ich telefoniere, wenn ich ins Büro fahre. Ja.
Dein Weg, deine Story.
Du hast in Koblenz an der WHU studiert. War das so eine ganz bewusste Entscheidung? Also wenn man anfängt zu studieren, okay, ich möchte jetzt an die WHU. Gib uns mal ein bisschen Einblick. Wie war das damals?
Ich wollte irgendwie was heißt nicht was Besonderes machen, aber irgendwie nicht auf, in Anführungszeichen, normale Hochschule gehen. Und habe mir da damals St. Gallen angeguckt. Und dann hat ein Freund meines Vaters von der WHU erzählt. Damals war es noch keine richtig bewusste Entscheidung in dem Sinn heute, weil die WHU war gerade gegründet. Also das war ein sehr großes Abenteuer, dahin zu gehen. Es war noch sehr, sehr hemdsärmlich. Im Gegensatz zu heute, wo das wirklich eine große etablierte Hochschule ist, war das damals ein Abenteuer. Der Hörsaal waren damals Klassenräume in der Volksschule, wo die WHU im ersten Jahr untergebracht war. Was sehr spannend war, war, dass die Top-Professoren aus allen deutschen Universitäten zum Gastlesen kamen. Weil die WHU sich damals nur zwei Lehrstühle leisten konnte und alle anderen kamen, was sehr, sehr gut war, weil wir ganz tolle Leute hatten wie Sauernheimer und Rose und Albach, also große Koryphäen aus deutschen Universitäten, für die das irgendwie cool war, dieser jungen Hochschule so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Und das war eine tolle Erfahrung. Wir waren im ersten Semester irgendwie 50 Leute und von denen haben dann 30 Examen gemacht. Ein paar sind auf der Strecke geblieben. Aber das war toll und auch diese Alumni-Vereinigung. Ich habe auch noch viele Freunde von früher. Also es war schon cool.
Es gibt das Gerücht von dir, dass du selbst früher Wein angebaut hast. Stimmt das? Ich habe recherchiert. Ich habe zumindest auf LinkedIn einen kleinen Hinweis gefunden.
Ja, ich glaube, ich habe eine sehr, ich will nicht sagen komische, aber sicherlich nicht alltägliche, in Anführungszeichen, Karriere oder Berufseinstieg gewählt nach der WHO, weil ich wollte danach Doktorarbeit machen. Ich war mit 23 fertig und wollte noch nicht arbeiten damals und dachte, jetzt machst du noch eine wissenschaftliche Arbeit und fing an mit meiner Doktorarbeit. Und mein bester Freund, der bei einem Family Office gearbeitet hatte, durch den habe ich den Eigentümer des Family Offices kennengelernt und der hätte gerne ein Weingut in der Toskana gehabt. Und hat zu mir gesagt, ja, ihr Freund erzählt, sie würden simulieren, Doktorarbeit zu machen zu Hause und ich hätte einen Job für sie. Und wenn sie mir ein Weingut finden in der Toskana, dann, das will ich schon immer haben und keiner nimmt mich ernst in der Firma, dann kriegen sie von mir 10.000 Mark, was damals sehr viel Geld war. Und wenn nicht, haben sie halt eine Woche Urlaub auf meine Kosten gemacht. Und so bin ich losgefahren, habe ein Weingut gesucht, ich habe eins gefunden, wir haben dieses Weingut gekauft. Und dann war die Frage, wer macht das jetzt? Und dann haben alle mich angeguckt und dann habe ich gesagt, ich mache so ein bisschen, aber aus dem bisschen wurde es dann ganz und ich habe dann so eine Art 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Er wollte auch gleich irgendwie so eine Beteiligung, also 10 Jahre später hätte man gesagt Start-up.
Ja.
Und so bin ich dann damals in die Toskana gegangen, habe dieses Weingut aufgebaut und habe danach meine Doktorarbeit gemacht und wieder eine lustige Erfindung in meinem Leben eigentlich, dass ich mit dem Weingut sehr erfolgreich war. Wir waren damals eines der besten Weingüter in der Gegend. Und dann hast du natürlich viele Fans, die dann pilgern zu den Weingütern und den besonderen Wein kaufen wollen. Und da hatte ich damals die rechte Hand von Leo Kirch kennengelernt. Und der meinte, wenn Sie mal wieder zurückkommen, dann müssen Sie mit meinem Freund Leo sprechen. Und dann hatte ich ein Interview mit Leo Kirch und der kam selber aus einer Weinfamilie. Also seine Familie baut heute noch Wein oder die Nachfahren im Frankenland an. Und er hat gesagt, wenn Sie so viel Geld für Ihre Weine kriegen, dann verstehen Sie was von Marketing und von Sales. Italienisch können Sie, Italien kennen Sie auch. Was Sie über Film und Fernsehen wissen müssen, das bringe ich Ihnen bei. Das ist kein Rocket Science, wollen Sie nicht bei mir anfangen. Und so kam ich dann von Wein zu Kirch beziehungsweise zu Jan Meuto bei der berühmten Beta für Italien zuständig, für Rechtehandel und Koproduktion. Und das war dann mein Einstieg in die Medienbranche. Also etwas unorthodox, aber war ja sehr lustig.
Also über Wein und dann sozusagen in Italien, in die Medienbranche in Italien eingestiegen. Ich muss einfach nochmal ganz kurz fragen, wie kauft man ein Weingut? Geht man einfach hin und sagt, Servus, ich bin's, der Christoph?
Also nicht ganz so, aber man guckt natürlich sich das an. Auch da läuft es über Makler. Man kann Annoncen aufgeben. Man spricht dann mit Maklern, guckt sich die verschiedenen Weingüter an oder was sich als Weingut damals ausgegeben hat. Und ich dachte, weil ich hobbymäßig mich für Wein interessiert habe, während des Studiums für Deinhard gearbeitet habe, dass ich mich auskennen würde. Im Nachhinein hatte ich null Ahnung. Also es war wirklich ein, ich will nicht sagen ein Himmelfahrtskommando mit wahnsinnig viel Glück. Und ich habe dann später gemerkt, nur die Seiten des Tresens zu wechseln, das ist nicht so einfach. Aber ich hatte einfach viel Glück gehabt. Ich hatte viele Weingüter damals, die ich so als meine großen Heroes angesehen habe. Und die haben mich unter ihre Fittiche genommen und haben gesagt, komm Junge, wir zeigen dir mal, da musst du das machen und das musst du so machen und hier musst du das kaufen. Und hatte dann auch so einen Berater, so einen Önologen, der neben unserem Weingut auch ein großes Gut hatte. Also es war für ihn jetzt nicht nochmal extra Arbeit rumzufahren, der sich dann meiner angenommen hat. Und da war dann wirklich Glück des Tüchtigen und das lief dann wirklich sehr gut und wir waren relativ schnell eins der besten Weingüter in der Toskana. Wir hatten mit die höchsten Preise, die wir für unseren damals Chianti und Reserva hatten, damals bei alles über Wein und Vinum und Flaschenpost aus der Toskana, in der Frankfurter, in der Süddeutschen, also in allen, sag ich mal, Publikationen, die gab es ja damals noch, heute gibt es das ja gar nicht mehr. Und das war natürlich auch eine coole Story. Junger Mann geht in die Toskana, baut Wein an. Das ist natürlich, ist nicht nur die rote Flüssigkeit, die du verkaufst, sondern du brauchst auch eine Story dazu. Und die war da und der Wein war auch gut und dann hat es funktioniert.
Gibt es das Weingut noch heute?
Das Weingut gibt es leider nicht mehr, weil die, wie ich dann weggegangen bin, dass die dieses Family Office dann, die meine beiden Nachfolger das nicht so glücklich gemacht haben und worauf dann die Familie gesagt hat, das Gut ist an sich so schön und das wollen wir unbedingt behalten, auch im Angedenken an den Gründer, den Vater, mit dem ich das gemacht habe und haben das Haus und das Gut heute noch. Wir fahren auch ab und zu noch hin, haben aber die Weinberge und die Kellerei verpachtet und insofern ist der Wein dann in den anderen geflossen und die Marke ist 2004 verschwunden.
Und du hast dann schon gerade gesagt, Kirch und dann Betafilm in Italien, das war dein Einstieg in die Medien. Da warst du aber nur, glaube ich, ein Jahr und bist dann nach München zu Burda.
Ich bin dann zu Burda gegangen. Und das Problem war, wenn man mit seinem, viele sagen, wenn man mit dem Traumjob anfängt und ich war auf diesem Weingut, ja, praktisch der Kapitän auf einem kleinen Schiff, sage ich immer. Ich war für alles verantwortlich, für die Produktion, für Sales, für Marketing, für in Anführungszeichen Personal, auch wenn das nur eine Handvoll Leute waren. Aber letztendlich wirklich wie ein kleiner Unternehmer. Und dieses deutsche Family Office hat mich auch komplett machen lassen. Da gab es dann auch, mein Chef ist damals auch leider Gottes sehr jung verstorben und die Erben haben gesagt, so mach du das mal. Aus heutiger Sicht eigentlich verrückt. Ne? Du kaufst dann Weingut, zahlst einen siebenstelligen Betrag und schickst irgendwie den 23-Jährigen, der gerade von der Uni kommt, runter und sagt, mach mal.
Total, ja.
Für mich war das damals ganz normal. Aus der heutigen Sicht würde ich sagen, waren die wahnsinnig. Aber es hat funktioniert und dann kam ich zurück und dann kommst du irgendwo hin in den reinen Sales-Job. Und das war mir dann, wie ich es dann konnte nach einem Jahr oder glaubte zu können, mir relativ langweilig, so nach eineinhalb Jahren. Und dann wollte ich eigentlich wieder irgendwas haben, wo man nicht nur für Sales zuständig ist, wo du noch nicht mal mehr das Produkt beeinflussen kannst. Weil du kriegst ja eine Serie oder einen Film, die andere eingekauft haben und die sagen so, jetzt verkauf's mal. Also insofern, du kannst das auch nicht beeinflussen, das Produkt, in keinster Weise. Du kannst sagen, nimm 10, dann hast du mehr als eins mehr, als wenn du 9 nimmst, aber das war's dann schon. Ich banalisiere das ein bisschen, ist schon ein bisschen anspruchsvoller, als ich das jetzt darstelle. Aber insofern kam ich dann zu Burda und da habe ich dann das Verlagswesen von der Pike auf gelernt, war dann auch Verlagsleiter von den L-Zeitschriften. Das war dann wieder so ein bisschen so ein kleineres Boot, aber man war wieder für relativ viel verantwortlich über Redaktion und Anzeigen und Vertrieb und Druckerei und Vertriebsaussteuerung. Und das war dann schon spannend und das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und dann kam die New Economy. Und dann auch Burda war ja auch ein Vorreiter und hat also diese ganzen Jungs eingeladen. Und bei den Meetings hatte ich immer den Eindruck, wir haben Meetings mit den jungen Gründern, machen die schlau und die sind die Heroes und wir machen weiter unser Oldschool-Geschäft. Und da wollte ich in ein Startup reingehen und hatte da auch mir 2, 3 angeguckt, aber bin da mal so einen Monat oder 2 mitgelaufen, habe dann gesehen, dass dahinter aber eigentlich bei allen 3, wo ich reingeguckt habe, keine Substanz war. Dann kam das Angebot damals von Venture Park, was ein Spin-off war von Pixel Park, von Paulus Neef, der ja damals so der Gott war von der im ganzen Online-Bereich mit Pixel Park eben und jeder wollte mit ihm irgendwie ein Business aufmachen. Da kam die dann auf mich zu. Lustigerweise war die Personalchefin von der WHU, hatten die abgeworben gehabt, plus noch 2 andere Kommilitonen von mir, die ein bisschen nach mir waren. Ich fand das, die Idee eigentlich relativ spannend, da reinzugehen, kleine Unternehmen aufzubauen. Und dann war meine Idee eigentlich dann in diese Unternehmen reinzugehen, so als CEO oder sowas zu sagen, okay, vom Investor schicken wir dann einen mit rein.
Es war quasi so schon so ein Inkubator,
genau, in der New Economy. Genau, es war ein Inkubator, Zeit.
Genau. Ja.
Also wir haben letztendlich, sag ich mal, Unternehmen in den sehr, sehr frühen Startum gekauft, haben die auch beraten, haben praktisch Consulting-Job gemacht und haben auch Geld gegeben. Auch unser Netzwerk gegeben. Und da war letztendlich bei Venture Park damals die Deutschland AG, da war alles dabei. Da war Deutsche Bank und Commerzbank und Daimler und also es war, you name it, auch international ganz, ganz tolle Unternehmen dabei. Und es war auch eine tolle Truppe. Also auch die Leute, die damals dabei waren, haben alle groß Karriere gemacht. Wenn ich jetzt meine beiden Vorstandskollegen von damals anschaue, und Julian Deutz ist heute Finanzchef von Springer. Und Philipp Reise ist Europachef von KKR. Also insofern war das ein illustrer und cooler Kreis. Und wir haben auch heute noch einen sehr guten Kontakt, alle miteinander. Und war eine tolle Zeit. Das hat halt dann nur nicht funktioniert. Insofern, weil die Branche einfach gekracht ist und niemand mehr junge Unternehmen haben wollte, so im Jahr 2002, sondern die wollten eigentlich nur noch Unternehmen, die schon profitabel waren. Und unser Zeithorizont war ja 3 bis 5 Jahre, bis wir die jungen Unternehmen in diese Profitzone gebracht hätten. Aber niemand hat das Geld und den Atem gehabt, diese 3 Jahre durchzustehen. Und insofern haben wir damals dann Venture Park liquidiert. Wir waren nicht insolvent, sondern wir hatten noch viel Geld in der Kasse, was wir dann wieder ausgeschüttet haben an unsere Investoren. Und dann bin ich zu Burda zurück. Die hatten damals gesagt, geh raus und lern was, wie ich gegangen bin. Und wenn du zurückkommen willst, dann melde dich. Das habe ich getan. Und die haben auch Wort gehalten. Und ich habe dann wieder bei Burda angefangen.
Das war dann im B2B-Publishing-Geschäft.
Ich war zuerst in der Beteiligungsabteilung von Burda, was natürlich 2003 Nonsens war, weil da hat kein Mensch Geld ausgegeben. Und dann war meine Aufgabe eigentlich, die Corporate-Publishing-Abteilung von Burda zu schließen, die hochdefizitär war. Und mit einem alten Finanzkollegen von mir haben wir uns das angeguckt und haben gesagt, eigentlich wäre das eine ganz gute Sache, wir sind nur zu klein. Und da haben wir damals von Springer die Firma Ucom gekauft und haben dann die kritische Masse gehabt, auch an Projekten, und haben dann daraus Burda Ucom gemacht und waren dann nach einem Jahr schon profitabel und haben sehr, sehr gut gearbeitet. Und dann, wie ich gegangen bin, sind ja dann verschiedene weitere Mergers dann, haben dann stattgefunden. Und das war damals eine sehr spannende und interessante Aufgabe, weil man sowohl Marketing als auch Inhalte sehr, sehr eng miteinander verknüpft hat, weil Corporate Publishing ist ja nichts anderes als ein Marketingkonzept in Form eines editorialen Produktes.
Und dann habt ihr auch so Kunden gehabt, Microsoft, also wirklich große.
Wir hatten alles, wir hatten Microsoft, wir hatten Müller Markt, ich hatte damals zum ersten Mal Aldi überzeugen können, eine Broschüre zu machen, also ein themenbesteuertes Heft, um damals auch wirklich gezielt Produkte zu verkaufen. Und Aldi war damals extrem platt und überrascht, dass das wirklich funktioniert hat, weil die Produkte, die wir in dieses Magazin gepackt haben, das war damals so ein Weihnachtsheft mit Rezepten, die waren deutschlandweit ausverkauft teilweise. Also die Aldi-Leute waren komplett geflasht, was sie da steuern konnten mit so einem Objekt, im Gegensatz zu den Schweinebauchanzeigen, die sie vorher nur gemacht haben.
Du warst relativ lange dann noch bei Burda, ne? Weil
ich habe das Corporate Publishing gemacht, 3 Jahre lang.
Ja.
Und dann bin ich zu Dr. Kallen damals in den Bereich gewechselt, in den Online-Bereich, weil das heißt nicht Problem damals bei Burda war, dass wir im Printbereich bei Frauen und Kochen Marktführer war, aber im Online-Bereich nichts hatten. Das waren dann irgendwelche jungen Sachen wie Chefkoch. Und insofern war die Idee, da eigene Communities aufzubauen, die wir auch wirklich aus dem Null rausgemacht hatten. Wir hatten damals BeQueen und wir hatten damals Bongusto. Und da war auch dann die Idee, wo dann wieder das Fernsehen ins Reinkommen, wo wir gesagt hatten, bei Bongusto, wir hatten den ersten deutschen Kochsender gehabt damals, Gusto TV. Und das war sowohl free als auch pay. Und wir hatten auch die Magazine dazu und wir hatten auch die Online-Plattform dazu. Und das war die Idee gewesen, das wirklich dann 360 Grad zu bauen. Manko war, dass wir vielleicht die Fähigkeiten der Burda-Technik damals überschätzt haben. Also was jetzt letztlich eine performante Plattform zu bauen, ob das möglich ist. Ich glaube, das war nicht so wie geplant, um das jetzt mal nett auszudrücken. Und dann kam 2008 die Krise, wo es hieß, wir müssen irgendwie gucken, dass wir so schnell wie möglich, was heißt nicht profitabel sind, aber da, oder sag ich mal, dass die Hauptverlage versucht haben, auf ihre Profitabilität etwas zu gucken und alle neuen Gewächse, die noch nicht profitabel waren, hat man mehr oder weniger so ein bisschen runtergedampft. Und das war dann auch die Zeit, wo ich dachte, jetzt war ich lang genug bei Burda und dann kam ProSieben, damals mit Herrn Ebeling hatte ich da zwei coole Gespräche und dann hat er gesagt, ja, ich habe hier was Interessantes, wollen Sie nicht zu mir kommen und Maxdome machen?
Was ja eigentlich auch so ganz gut gepasst hat dann so im Ablauf, ne? Du hast bei Venture Park ja auch teilweise in Medieninhalte investiert,
ja.
Und dann sozusagen Maxdome wäre dann sozusagen ein natürlicher Nachfolger in deinem Lebenslauf dann sozusagen,
ja,
gewesen. Und dann bist du 2010 zu Maxdome. Und bist dann da direkt Geschäftsführer geworden, oder?
Ja, genau. Ich war der Geschäftsführer, war 2 Jahre bei Maxdome und habe im ersten Jahr ja ganz normal das Geschäft gelernt, was heißt gelernt, also weitergemacht, aufgeführt. Und dann kam es zur Trennung, weil Maxdome war ja ein Joint Venture von 1&1 und ProSieben. Und da hat sich die Trennung schon angebahrt und bahnt. Und im zweiten Jahr habe ich dann letztendlich die Migration gemacht oder die Ablösung von 1&1, weil alle unsere B2C-Systeme liefen auf 1&1-Plattformen. Also ProSieben hatte ja keine einzige B2C-Plattform gehabt. Und das mussten wir praktisch komplett neu aufbauen und hatten dafür 12 Monate und hatten das dann auch geschafft, das letztendlich zu migrieren. Nach den 2 Jahren kam dann ein Ex-Kollege von mir, der bei Amazon der Chef des Physical Media war damals. Und der hat gesagt, du, wir überlegen gerade hier Digital Media aufzubauen. Wir haben eine Firma gekauft, die heißt Love Film in England und in Deutschland. Und wir wollen das eigentlich groß machen, so wie wir in Amerika schon angefangen haben. Und wir brauchen jemanden, der sich mit dem Geschäft auskennt. Hast du nicht Lust rüberzukommen und das for real zu tun? Also, dass wir das wirklich groß machen können. Und dann fand ich das eigentlich eine coole Idee und habe mich da auch mit den verschiedenen Leuten getroffen, hatte dann die Interviews bei Amazon, was bei so einer Position relativ anspruchsvoll ist, weil ich glaube, ich hatte 12 Interviews. Was ich aber gut finde bei Amazon, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, dass man sich da wirklich Zeit nimmt, Leute rauszusuchen, um sich dann eigentlich sicher zu sein, dass man den richtigen hat, auch von beiden Seiten her. Meine Frau sagt immer so, wie man hired, feiert man auch. Das war dann cool. Ich bin dann rüber. Wir waren irgendwie 4 Mann oder 5 Mann am Anfang. Wir waren DVD Rental. Jemand, der sich noch erinnern kann. Damals hat Love Film vor allen Dingen DVDs verschickt, die man sich dann irgendwie im Wochenrhythmus auswechseln konnte. hatten ein paar digitale Titel auf einer absoluten crappy Plattform gehabt. Also damals bei Maxdome, wir haben immer nur gelacht über Nachfilms unter dem Motto, was ist denn das für ein Krackenverein? Ja, und dann war ich da und dann ging die Reise los. Und wenn ich dran denke, dass wir damals, glaube ich, 200.000 Subscriber hatten und 100 digitale Titel und den DVD-Versand und wo wir heute sind, das ist schon ein ziemlicher Ritt gewesen.
War das eine bewusste Entscheidung, weg von deutschen Medien hin zu einem internationalen Player? Und ist die Arbeitskultur für dich anders?
Also sagen wir, die Herausforderung war damals eben, dass Amazon eine große Vision hatte und es wirklich groß machen wollte. Und Maxdome hatte bei ProSieben, und da will ich auch gar nicht schlecht über die alten Kollegen reden, aber Maxdome hatte immer ein bisschen stiefmütterliche Person bei ProSieben gehabt. Und ProSieben ist halt ein B2B-Unternehmen. Und dieser B2C-Klon oder Fortsatz Maxdome wurde immer, ich will nicht sagen, immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und man hat eigentlich das Potenzial und die Vorreiterschaft, die man hatte als einziger S-Word und T-Word-Service, war ja der weltweite erste. Also Maxdome ist ja sogar vor Netflix gestartet.
Ja, aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer haben in den letzten Folgen schon einiges über Maxdome gelernt. Markus Englert war auch gerade da,
genau,
mit seinem Abgang bei ProSieben unter anderem mit Maxdome verknüpft, also sozusagen mit dem in Anführungszeichen Scheitern der Strategie.
Ja. Man hat nie, ich glaube, man hat das nie so unterstützt, wie man es hätte unterstützen können. Und da war einfach die Idee bei Amazon, die das glaubhaft darlegen konnten, dass sie das wirklich groß machen wollen und weltweit Nummer eins werden möchten. War cool, und klar war es am Anfang erstmal ein Schock, wenn man ein Geschäftsführer von irgendwie 70 Mann oder 75 und dann kommt man in einen Laden, wo man in einem Nebenbüro zu fünft sitzt. Aber das ist bei Amazon ganz normal, hat mein damaliger Chef auch erzählt, dass er nach ein paar Jahren bei Amazon mit null angefangen hat, um Digital Media aufzubauen, hat er einen Mitarbeiter.
Wie ist denn das bei Amazon? Wie eng stimmt ihr euch mit den USA ab? Trefft ihr Entscheidungen weitgehend lokal, wenn du sagst, ihr wart damals zu fünft im Büro? Oder wird es ganz eng abgestimmt einfach auch?
Also die Plattform ist natürlich, die ganze Technik wird weltweit gemacht. Das ist jetzt nicht, dass man jetzt für Deutschland irgendwelche speziellen Features einbaut, sondern das ist eine weltweite Plattform. Und wenn man da Ideen hat, was man haben möchte, muss man da irgendwie auf die Roadmap kommen. Damals gab es ja nur Amerika und dann ist Deutschland, England gleichzeitig gestartet. Wir waren ja nur drei Services ganz am Anfang. Und im Content-Bereich waren wir relativ unabhängig von Tag 1. Also da wurde mir wenig reingeredet. Natürlich musste man dann die Senior Management überzeugen, wenn man irgendwelche großen Checks schreiben muss. Das ist ganz normal, dass man da durch Approval-Prozesse durchgeht. Aber das war meistens eine Formalie, und ich kann mich eigentlich bis an ein, zwei Ausnahmen, wo mir mal was in Anführungszeichen abgeschossen worden ist, habe ich aber vielleicht auch schlecht vorbereitet. Ansonsten ist in den 11 Jahren, hat nie einer Nein gesagt. War manchmal schwierig, weil die Amerikaner natürlich ganz am Anfang, wenn du nur Amerika, England, Deutschland hast, dass dann jetzt der Deutsche das aber irgendwie anders machen möchte. Und warum macht der von der Strategie es anders als England oder als Amerika? Da gab es damals schon Diskussionen, aber sie sind gefolgt und der Erfolg war ja auch da. Also insofern war das alles gut.
Deine Herausforderungen, dein Deep Dive.
Lass uns ein bisschen tiefer in Amazon einsteigen. Amazon Deutschland hat, glaube ich, heute ca. 35.000 MitarbeiterInnen. Kannst du teilen, wie viel davon auf Prime Video entfällt? Oder ist das
ist eher natürlich ein sehr kleiner Teil. Also wir sind schon mittelgroßes Team, aber wir haben natürlich sehr viele, dadurch, dass wir Matrix organisiert sind, dass manche Sachen, beispielsweise Technik sitzt in London, in Amerika, teilweise Marketing sitzt in London, also wir sind Matrix organisiert und insofern sind wir jetzt nicht tausende von Leuten hier, aber es ist schon ein ganz gutes Team.
Wenn du sagst, ihr seid in Matrix organisiert, das heißt, es gibt Product, das sitzt dann wahrscheinlich in den USA, da wird natürlich viel entwickelt.
Ja.
Habt ihr auch Ingenieurinnen und Ingenieure in
Deutschland? Nein, in Deutschland nicht.
In Deutschland nicht.
In England schon. In England haben wir ein großes Entwicklungscenter, aber wir für Prime Video nicht in Deutschland.
Wie ist dein Blick auf den aktuellen Markt? Unfassbar viel los. Wir sehen extrem viel Konsolidierung. Wenn ich mit S-Word-Playern spreche, das Hauptthema ist eigentlich immer, im Moment zumindest, Profitabilität, Churn. Welche Themen beschäftigen dich heute bei Amazon in deiner Rolle?
Ich glaube, jeder, der Medien hergestellt ist, hat von der Pandemie profitiert, wenn man das so sagen darf. auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Kunden, die dringend Inhalte gebraucht haben, die auch bereitgestellt. Aber auch Free TV, jeder hat, glaube ich, da profitiert und der Traffic ist nach oben gegangen. Also das hat sich wieder auf Vor-Covid-Niveau stabilisiert. Das sehen wir, ich glaube, das sehen alle Player. Es ist klar, dass jeder natürlich nach Profitabilität guckt. Und wir haben, glaube ich, auch die Branche profitiert, dass über die letzten Jahre die Leute einfach ihre Services gestackt haben, dass die halt immer mehr Services hatten. Deswegen konnte jeder noch ganz gut wachsen. Wir haben in Deutschland auch immer noch genug Leute, die nicht im Streaming-Bereich sind, also die noch kein Abo haben. Also ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben. Aber von der aktuellen Zahl, die jetzt von den Leuten, die im Streaming sind, die hüpfen natürlich von Service zu Service. Ich glaube, da müssen wir uns so ein bisschen dran gewöhnen, dass dieses Service-Hopping was Normales ist. Im Idealfall behalten sie die Subscriptions, im schlechtesten Fall kündigen sie und kommen wieder rein, also Churn and Return. Für uns ist Churn natürlich auch ein wichtiger KPI. Wir haben ein bisschen den Vorteil vielleicht gegenüber anderen, dass wir kein reiner S-Wort-Service sind, sondern wir bieten natürlich, neben S-Wort haben wir auch den T-Wort-Bereich, also wo man leihen und kaufen kann, wo wir letztendlich den Longtail abbilden können und ganz, ganz neue Releases darstellen können, was andere Plattformen nicht haben. Wir haben zusätzlich den Channels-Bereich, das heißt, wo wir als andere Partner Services anbieten, wie Paramount, The Zone und viele, viele andere. Also wo wir auch da unseren Kunden die Möglichkeit geben, etwas tiefer reinzugehen. Wir haben seit kurzem Freevee, wo wir auch nochmal zusätzlichen Content haben, der auch ein bisschen von der Farbe ein bisschen anders ist, der mit Anzeigen unterstützt wird. Also das heißt, wir haben hier ein Konglomerat von Services, die zusammen sind. Und das alles ist auch dann noch in einem Paket drin, was Prime heißt. Das heißt, ich habe da auch noch die Shipping-Benefits, ich habe auch noch Musik und ich habe noch andere Vorteile. Und dieses Bündel an Vorteilen schätzen unsere Kunden Gott sei Dank so stark, dass sie eben nicht rausgehen, wenn sie sagen, ach, in dem Monat habe ich nichts, dann gehe ich mal raus, sondern die schätzen das und machen vielleicht in einem Monat mehr Shipping, wenn sie jetzt bei uns nichts finden sollten oder machen T-Wort oder sind bei Channels unterwegs. Und insofern ist, glaube ich, unser Service ein bisschen mehr sticky als andere. Und insofern, ich will jetzt nicht sagen, wir haben kein Churn-Problem. Natürlich ist Churn immer ein Thema, aber es ist vielleicht nicht so groß wie bei anderen.
Verstehe. Und ihr habt doch relativ viel in Originals investiert, gerade auch in Deutschland, ja. Seid eng auch mit der deutschen Produzentenlandschaft verbunden. Was du gerade beschrieben hast, hat das Einfluss auf eure Investitionsentscheidung, sozusagen die anderen KPIs, also die ganzen Angebote, die ihr in Prime bündelt, also auch Shipping, Next Day und so weiter, sind das KPIs, auf die ihr achtet?
Wir haben bei Prime Video haben wir unsere eigenen KPIs. Also letztendlich, wir schauen, wie die Services zusammen, und das ist eine P&L, die natürlich T-Wort und Channels und Freevee und Prime Video beinhaltet. Und wir gucken aber auf die, das muss profitabel sein. Also wir machen keine Quersubventionierung, wo wir jetzt sagen, okay, wir können ja noch die nächsten 10 Jahre, können wir uns jeden Verlust leisten, deswegen können wir kaufen, was wir wollen, weil wir irgendwie von Shipping was bekommen. Das ist nicht der Fall. Wir arbeiten ganz klar als Standalone-Video-Service und müssen profitabel sein.
Ich habe gerade schon gesagt, ihr seid ein großer mittlerweile Auftragsproduzent in Deutschland. Was sind die Themen, an die ihr gerade arbeitet? Ihr habt ja viel in Fiction, aber glaube ich auch in Factual investiert. Kannst du schon was teilen?
Ja, wir sind immer auf der Suche, wie jeder andere, nach den Unicorns. Ich sage immer, bloß weil wir mehr Jäger im Wald haben, heißt es nicht, dass es mehr Unicorns gibt. Und es ist nach wie vor schwierig, wirklich super, super tolle Inhalte zu finden. Also gute Inhalte gibt's schon, so ist es nicht, aber wirklich die Tenpole-Inhalte, wie wir sagen, also ein Unicorn wie LOL zum Beispiel, das, was wirklich viele, viele Millionen von Zuschauer begeistert, was auch für unseren Brand, glaube ich, sehr viel getan hat in Deutschland, was eigentlich jeder kennt. Du machst einen Radiosender auf und dann ist ein Quiz und dann wird gefragt, wie heißt der Moderator von LOL, und dann weiß auch noch der Kandidat, dass das Bully Herbig ist, wo du denkst, wow, wir haben es geschafft. Also wenn ich mal so weit bin, oder dass irgendwie beim Fußballtraining meines Sohnes dann irgendwie ein Vater zwei anderen das Konzept von LOL erklärt oder sagt, jeps, das gibt's natürlich selten. Aber wir haben natürlich auch andere sehr, sehr gute Sachen, die gut funktionieren. Ob Discounter beispielsweise auch ein Word-of-Mouse-Erfolg, der klein gestartet ist und dann riesig groß geworden ist. Wir hatten jetzt Luden, wir hatten Greif gehabt. Wir haben jetzt eine Doku über die deutsche Nationalmannschaft Fußball. Mal schauen, wie groß das Interesse jetzt noch ist. Wobei es sehr interessant ist, weil es wirklich hinter die Kulissen guckt in Katar. Und wenn einer mal Herrn Flick ausflippen sehen will in der Kabine, wie er seine Mannschaft zusammenbügelt, dann sollte er sich die Doku anschauen. Wir haben ja mit Ziegler Film und Sebastian Fitzek so eine Art Deal geschlossen, wo wir jetzt verschiedene seiner Bücher herausbringen. Therapie ist das erste, was jetzt im Herbst kommt, was sicherlich sehr, sehr spannend sein wird. Es kommen weitere amerikanische Serien in dem Jahr. Also wir haben noch sehr, sehr viele interessante Sachen, die kommen. Wir haben auch noch interessante Sachen im Köcher, die wir dann nächstes Jahr bringen werden, sowohl im Scripted-Bereich als auch Unscripted-Bereich. Auch da muss man natürlich Formate ausprobieren. Das ist nicht jeder Schuss ein Treffer. Ich glaube, wir haben da vielleicht alle gelernt, dass man wie im Free-TV nicht sagen kann, ich mache jetzt 10 Sachen und alle 10 werden Erfolg. Das haben wir auch in der letzten Zeit gelernt, aber es ist ein Portfolio-Ansatz. Und wenn man 1, 2 hat, die durch die Decke gehen, dann können die anderen 7, 8 mitziehen, die vielleicht nur mittelmäßig funktionieren. Idealerweise hat man keinen Flop. Aber ich glaube, wir wissen auch immer mehr, was wir wollen oder was nicht funktioniert. Ich glaube, da haben wir mittlerweile ein ganz gutes Gespür für. Und ich glaube, auch unsere Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten, haben das auch mittlerweile, wissen so ungefähr. Bei der Kreativlandschaft ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich weiß, ich mache mir vielleicht jetzt keine großen Freunde, aber ich glaube, wir haben immer noch eine Tendenz, so ein bisschen in diese Richtung High Concept zu gehen, weil das irgendwie cool ist, weil man dafür Awards gewinnt. Aber nach dem Amazon-Prinzip, man muss schon den Kunden im Auge haben. Und was man produziert, muss man sich schon hinterfragen. Produziere ich das jetzt, um mich selbst zu verwirklichen oder ob ich jetzt Awards gewinnen möchte? Oder ist das wirklich relevant und interessant für den Kunden auf der Straße? Und das heißt nicht, dass man Mist produzieren muss oder dass man sagt, jetzt gibt es nur noch Dschungelcamp, beileibe nicht. Sieht man ja. Ne? Es gibt ja sehr, sehr hochwertige Sachen, aber man muss trotzdem gucken, dass man den Kunden im Blick hat. Gerade wenn man große Budgets hat, muss das natürlich auch breit sein und muss getragen werden. Ich glaube, da ist bei den Kreativen, auch bei den Heranwachsenden, glaube ich, muss da auch noch ein bisschen ein Schiff passieren, dass die das auch im Hinterkopf haben und nicht aus den Hochschulen rauskommen und sagen, ich muss jetzt hier den Most Edgy Grimme-Preisgewinner produzieren. Das kann man auch haben und das braucht man auch, aber was alle draußen brauchen, sind Sachen, die breite Massen begeistern und anziehen.
Ich wollte genau darauf hinaus, es ist sehr spannend, dass du es erwähnst, weil es gibt ja Amazon, ist ja einer der Principles, glaube ich, bei euch, Customer First. Spielt das eine Entscheidung bei euch und habt ihr wirklich diesen imaginären Stuhl im Konferenzraum dann sitzen, wenn ihr auch über Content-Investitionen sprecht? Oder geht ihr vielleicht besonders datengetrieben ran in eure Content-Entscheidungen, vielleicht anders als andere Streamer oder auch klassische TV-Häuser?
Also wir haben tatsächlich ein Kissen, da steht drauf Customer und das ist in jedem Meetingraum. Und wir müssen immer gucken, dass wenn wir über Qualität reden oder über Konzepte, dass wir, wie gesagt, den Kunden wirklich im Hinterkopf haben, weil du läufst schon Gefahr, dass du in deiner Bubble dich bewegst. Dass du immer nur mit deinen Leuten sprichst und mit den Kreativen und die kennen nur die Coolsten und hast du das gesehen und es muss nördlich von HBO sein, um cool zu sein. Das ist natürlich schon ein Stück weit weg von dem Massenmarktkunden und da muss man sich schon ein bisschen kalibrieren und muss überlegen, bin ich da vielleicht von der Themenauswahl oder wie ich es umsetze, zu weit weg oder wenn ich irgendwas darstelle, wo ich sage, ja, aber das sah damals genauso aus und das muss exakt so sein, wo ich sage, ja, wir machen ja keine Doku, wir machen immer noch Unterhaltung. Also man muss schon auch schauen, wie man das macht und das ist eine große Herausforderung und es gibt ein paar tolle Talente, die können das, aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben für junge Kreative, das nicht als was Negatives oder Schlechtes anzusehen, wo man sagt, so bäh, das ist Massenmarkt, sondern wo man sagt, dafür arbeitest du. Das ist so auch wie im Kino, ich will ja Boxoffice-Zahlen erreichen und nicht nur von Förderung leben, wo ich sage, es ist mir eigentlich egal, ob das Ding funktioniert, es ist ja sowieso alles gefördert. Und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass da auch keine Fehlallokation von Ressourcen stattfindet, sondern dass man, wenn man was produziert, immer die Relevanz im Hinterkopf hat.
Deine Meinung, deine Thesen.
Der US-amerikanische Markt gilt ja immer 2 bis 3 Jahre voraus. Gibt es aktuelle Entwicklungen dort, die du auch hier in Zukunft erwartest?
Schwierig. Also ich sehe jetzt nichts, wo ich sage, das wären wir. Hier haben viele Leute reden gerade über KI, was ich nur bedingt glaube, weil ich denke, am Ende des Tages ist es wirklich ein kreativer Prozess. Du hast vorhin über Daten gesprochen, ob wir jetzt besonders datengetrieben sind. Natürlich gucken wir uns Daten an, aber das haben ja alle anderen auch. Also der Free TV hat ja auch perfekte Daten seit Jahrzehnten und die wissen auch ganz genau, wie der Kunde aussieht und machen maßgeschneiderte Sachen. Und ich glaube, das macht jeder Streamer. Da sind wir, glaube ich, auch nicht anders, auch selbst wenn wir andere Daten hätten. Aber wenn ich jetzt weiß, einer kauft Hundefutter, will der jetzt lieber einen Thriller haben oder will er einen Tierfilm haben oder muss dann der Mörder so und so ausschauen und der Detective so und so. Das ist, glaube ich, Unsinn. Am Ende entstehen wirklich große Werke, also wirklich bahnbrechende Werke durch die kreative Arbeit von Künstlern, Kreativen, Scriptwritern, Autoren. Und da glaube ich ganz fest dran. Und wenn die eine tolle Idee haben, dann kann das groß werden und nicht zu sagen, hier sind 5 Ingredients und so sieht die Zielgruppe aus und jetzt mischt es mal. Und dann, da kann man vielleicht schon mit irgendeinem durchschnittlichen Produkt dann rauskommen am Ende des Tages. Aber große Produkte, die dann rausstechen und über die man noch Jahrzehnte später spricht, die, glaube ich, entspringen nur dem Hirn von wirklich tollen Kreativen.
Wir sehen ja auch gerade, jetzt zumindest, wir zeichnen den Podcast hier Ende Juli auf, erste Streiks der Writers Guild in den USA. Und unter anderem gilt dieser Streik auch im Hinblick eben auf die Nutzung von AI im kreativen Prozess.
Ich glaube, der hauptkreative Prozess wird das Geschäft, klar kann das vielleicht an manchen Stellen unterstützen,
ja.
Aber ich glaube, der hauptkreative Prozess, die Grundidee meines Erachtens, vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich glaube, dass die weiterhin angewiesen ist auf wirklich kreative Menschen.
Ja. Ist KI bei euch ein Thema aktuell?
Nein,
also sozusagen,
nicht.
Dass ihr sagt, was können Anwendungsfälle von KI im Produkt sein? Also beispielsweise, wir kreieren neue Metadaten oder erweitern die Metadaten, übersetzen in viele Sprachen. Ist das bei euch aktuell?
Also die Frage ist, ob man das vielleicht bei der Lokalisierung anwenden kann. Ich glaube, bei Untertiteln ist man schon ein ganzes Stück weiter, ob man das wirklich bei der Synchronisation sagen kann, da habe ich auch noch große Vorbehalte, weil auch das ist Voice Acting. Der Erfolg einer Serie, gerade bei uns wird ja noch alles synchronisiert in Deutschland, hängt sehr, sehr stark ab von der Qualität, wie das gemacht ist. Das kann man leider nicht messen. Das ist auch schwierig, amerikanischen Kollegen das irgendwie darzulegen, weil die denken, das ist 0 oder 1. Das ist es eben nicht. Und wenn ein Zuschauer eine Serie schaut und die nicht gut findet, kann das einfach auch daran liegen, dass er mit der Synchronisation nicht connectet, weil die Stimme des Hauptdarstellers ihn nicht anspricht oder keine Nähe aufbaut. Auch der Wortwitz und wie das gemacht ist. Und es gibt ja auch viele Beispiele in der Vergangenheit, wo eine Serie nicht funktioniert hat. Dann hat man das Synchrostudio gewechselt und dann ist die Serie durch die Decke gegangen. Also ich glaube, da liegt viel Kunst drin und wie gesagt, vielleicht liege ich falsch. Ich glaube nicht, dass man das von heute auf morgen durch einen Computer ersetzen kann.
Ein Stück weg von Content hin auf Markt. Wie glaubst du, wird sich da, sagen wir mal, der deutsche Medienmarkt in den nächsten 2 bis 3 Jahren entwickeln? Ne, wir haben es eben kurz angesprochen, viele Konsolidierungen. Ich glaube, es ist teilweise auch schwierig für den einen oder anderen Marktteilnehmer im Moment. Hast du da einen Blick auf den Markt in den nächsten 2, 3 Jahren?
Ich meine, die Frage ist am Ende des Tages, wie viele Player oder Services können profitabel agieren? Das ist die Frage. Im Moment investiert jeder viel und es kommt einer nach dem anderen auf dieses Marktsegment hinein. Aber die Frage ist wirklich, wie viele können langfristig profitabel überleben und wie viele Kunden kommen noch dazu? Wie gesagt, in Deutschland sind wir bei 50%. Das heißt, da ist noch wirklich viel Luft nach oben. Das ist ein Thema. Man wird sehen. Ich habe da auch keine Antwort. Ich weiß auch nicht, wie sich das genau entwickeln wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon da, dass jetzt hier keine 10 oder 15 Services gleichzeitig agieren können. Was ich glaube, was passieren wird, und das sehen wir auch schon, dass einfach Free TV und die Streaming-Services sich immer mehr annähern werden. Und am Ende des Tages ist es nur ein Vertriebsweg letztendlich, der ein bisschen unterschiedlich ist, wie Content zu den Kunden oder zu den Zuschauern kommt. Und das wird sich auch, glaube ich, in der Art des Contents so ein bisschen darlegen in Zukunft. Ich glaube, die ganzen Streaming-Services in der Vergangenheit war es hauptsächlich Acquisition. Also wie wachse ich schnell, wie werde ich groß? Wenn wir mal so ein bisschen ein Plateau erreicht haben, dann ist, was du vorhin gesagt hast, Churn letztendlich die der KPI, also wie kriege ich meine Leute engaged, wie schaffe ich es, dass ich sie halte. Und das wird sich dann auch teilweise vielleicht im Content widerspiegeln, dass eben die Streaming-Services auch versuchen werden, letztendlich IPs aufzubauen, die returning sind oder recurring sind. Also wo ich eben weiß, im Januar habe ich das, im Ostern habe ich LOL, im August kommt Lord of the Rings, im September oder Oktober kommen die Discounter, also dass ich letztendlich meinen Kunden sage, du kannst eigentlich gar nicht rauskommen, weil jeden Monat kommt irgendwas Großes, was du kennst, plus es kommen neue Sachen, die reinkommen. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren, vielleicht werden wir in 10 Jahren gar keinen Unterschied mehr gefühlt sehen. Ist es jetzt, kommt es jetzt über Free TV oder kommt es jetzt über den Streaming-Service? Die Oberfläche ist ja immer mehr seamless, auch auf den Fernsehen, auf den Connected Devices. Es ist ein Druck weg. Also insofern glaube ich, das wird eine Tendenz sein, oder ein Trend sein, den wir in den nächsten Jahren sehen werden.
Ja, spannender Blick, finde ich total plausibel. Und du hast auch gerade angesprochen, Free Content, also Fast Channels. Deswegen habt ihr auch Freevee ja auch in Deutschland gestartet. Kannst du da so ein paar Zahlen teilen? Läuft das gut an? Oder?
Also Freevee ist gut angelaufen. Wir haben das natürlich auch gestützt, dadurch, dass es ja innerhalb der Prime Video Plattform ist. Also insofern mussten die nicht bei Null anfangen, sondern hatten natürlich schon auch Zugriff auf unsere Kunden. Oder sagen wir mal, was jetzt auch, wir sind ja ein Team. Insofern haben wir da ein bisschen gestützt, aber Freevee ist gut gestartet. Und weil wir eben es auch versuchen, so auszurichten, dass es komplementär ist zu Prime Video. Also wir wollen ja hier keine Kannibalisierung haben, sondern wir wollen zusätzlichen Content. Wir probieren da auch ein bisschen Shortform-Content aus, auch mit eigenen Originals, Seven vs. Wild und was sehr, sehr gut läuft. Also wir testen da auch so ein bisschen aus und sind eigentlich im Moment sehr zufrieden damit.
Für dich persönlich, die nächsten 2-3 Jahre, wir haben über deine beeindruckende Karriere gesprochen, du hast regelmäßig eigentlich neue Themen bearbeitet. Steht sowas für dich an? Amazon ist ja ein Konzern, der in vielen Bereichen, nicht nur eben in Medien tätig ist. Überlegst du manchmal, okay, vielleicht gehe ich mal in einen ganz anderen Bereich? Ist es eine Option für dich? Oder?
Ich glaube, nachdem man so ein Medienrecke ist, in Anführungszeichen, ist man nicht mehr vermittelbar. Also nicht, ich mache jetzt Spaß, aber sag ich mal, jetzt in den Retail-Bereich zu gehen, das wäre, glaube ich, für mich nichts bei Amazon. Und ich finde, ich habe das Glück, dass ich einen super spannenden Job habe und mit super tollen Leuten zusammenarbeiten kann. Innerhalb von Amazon, auch international, wo wir auch einen tollen Austausch haben, wo wir auch Best Practice haben und wo wir auch ein gutes Team sind, aber auch mit den Produzenten und mit den Talent, mit denen wir zusammenarbeiten. Also das macht großen Spaß und wir haben noch viel vor. Also es ist jetzt noch nicht, dass man sagt, so, ich bin jetzt seit 11 Jahren dabei, dass man sagt, das ist schon alles erledigt. Also ich glaube, wir haben noch viel vor und launchen ja hier das ein oder andere. Champions League kam dazu, was auch nochmal ein spannender Aspekt war, so ein bisschen in den Sportbereich reinzukommen. Und insofern, glaube ich, innerhalb von Amazon habe ich da meinen Traumjob gefunden und würde da, glaube ich, mich nicht mehr davon wegbewegen und jetzt, glaube ich, nicht das Retail jetzt mir nochmal was geben könnte, wo ich sage, das will ich jetzt unbedingt machen. Dafür habe ich den Content-Bereich zu gern.
Sehr schön. Vielen Dank, lieber Christoph. Was planst du noch über den Sommer? Hast du Pläne? Warst du schon im Urlaub? Gehst du vielleicht nach Italien?
Natürlich, wir fahren eigentlich jedes Jahr nach Italien und auch fast jedes Jahr in die Toskana. Aber wir werden jetzt Freunde besuchen am Gardasee und dann wahrscheinlich weiterfahren in die Toskana, in meinen alten...
Habe ich gut geraten?
In den Ort, wo das damals war, wo ich noch sehr viele Leute kenne, wo wir dann ab und zu mal Hallo sagen, da haben sie auch geheiratet und insofern haben wir dann sehr, sehr engen Bezug und insofern bin ich auch noch regelmäßig in Italien und versuche auch mein Italienisch dann noch einigermaßen frisch zu halten. Und insofern, das wird dann der Sommer sein und dann geht's hier dann im Mitte August wieder weiter.
Das klingt nach sehr schönen Plänen. Dann dir eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, würde ich mich freuen. Danke dir.
Ciao. So, das war sie nun, die 14. Episode von Media Stories. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, fandet ihr das Gespräch mit Christoph hoffentlich genauso interessant wie ich. Von Investitionen in italienische Weingüter über den großen Inkubator der New Economy Zeit zu den aktuellen Themen bei Amazon Prime Video. Wie immer gilt, Feedback is a gift. Lasst uns gerne eine Bewertung da und folgt uns auf der Plattform eurer Wahl. Bis dahin.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.